Also auch von mir nochmal vielen Dank, Herr Klein, für diese ausführlichen und informativen Antworten. Wie bereits angekündigt, werden wir uns nun kurz mit dem Thema Corona beschäftigen. Denn seit mehreren Monaten nun hält dieses Virus schon die Weltbevölkerung in seiner kalten Hand der Angst und der Isolation. Zeit also, sich objektiv und faktenorientiert, gleichzeitig aber auch persönlich angehaucht und zukunftsorientiert damit zu befassen. Darum wird Vivian Ihnen nun einige Fragen zu diesem neuartigen Virus stellen.
Auch von mir nochmal hallo, Herr Klein. Ich denke, ich spreche
Hallo.
für alle aus unserem Seminar, wenn ich sage, dass ich mich freue, dass Sie heute da sind. Aber steigen wir doch direkt mit unserer ersten Frage ein. Wir sind ja offenkundig alle von dem Thema Corona betroffen, auch Sie. Wie schränkt Corona Ihre und die Arbeit des Bundestages ein?
Ja, also auch nochmal vielen Dank überhaupt, dass das stattfindet. Finde es eine tolle Sache, auch gerade jetzt in Zeiten der Corona-Krise andere Wege zu suchen, wie man trotzdem im Dialog bleiben kann. Ja, wie schränkt unsere Arbeit ein? Also wir führen unsere Sitzungen im Prinzip eigentlich alle durch, teilweise sogar intensiver jetzt, aber alles natürlich über Videokonferenz. Also wir haben jetzt halt mehrmals täglich in verschiedenen Arbeitsgruppen oder auch die Fraktion hat diese Woche wieder als Videokonferenz getagt. Das heißt, die Arbeit wird fortgesetzt, aber halt räumlich eingegrenzt, hier zu Hause in meinem Arbeitszimmer oder gelegentlich auch mal in meinem Büro über Videokonferenzen. Der Sitzungsablauf in der Sitzungswoche, wir haben ja nächste Woche wieder Sitzungswoche, die auch stattfinden wird. Die sind insofern auch eingeschränkter, weil wir natürlich in den Sitzungen die Abstandsregelungen einhalten. Das heißt, im Haushaltsausschuss zum Beispiel sind wir 44 Mitglieder und wir werden jetzt die Anzahl nächste Woche, also die FDP hat dort im Ausschuss 5 Mitglieder. Wir werden diese Anzahl jetzt drastisch einschränken, dass so bei der Sitzung nur 2 Mitglieder teilnehmen können. Das heißt, wir werden dann da auch wechseln, je nachdem, welcher Tagesordnungspunkt und welches Thema aufgerufen wird. Aber das zeigt natürlich, sind wir auch räumlich eingeschränkt. Wir tagen jetzt nicht in dem normalen Setting, sage ich mal, aber die Arbeit wird fortgeführt bei uns.
Das ist ja zumindest was Positives. Wir haben ja jetzt recht strikte Richtlinien bekommen, die auch einiges an Diskussionen ausgelöst haben. Wie Sie wahrscheinlich mitbekommen haben, ist auch eine große Debatte über den Stellenwert des Grundgesetzes verglichen mit dem Infektionsschutzgesetz ausgebrochen. Halten Sie denn die getroffenen Einschränkungen für angemessen?
Also ich denke, in der ersten Phase, die wir erlebt haben, wo wir wirklich befürchten müssen, dass wir Entwicklungen bei den Infektionszahlen wie in Italien oder Spanien erleben müssen, war es gerechtfertigt, auch stark einzuschränken in der Bewegungsfreiheit, in der Versammlungsfreiheit, also in der ganzen Reihe von Grundrechten. Das haben wir auch mitgetragen. Aber Sie sprechen zu Recht an, es ist genauso wichtig, dass für uns im Hintergrund ist, dass diese Grundrechte natürlich weiterhin gelten. Und die Einschränkung der Grundrechte, also ob ich mich mit Freunden treffen darf oder ob ich durch die Stadt laufe, diese Einschränkungen, die bedürfen einer genauen Begründung. Und das ist ja auch eine Forderung, die ich jetzt mehrmals erhoben habe, dass ich eigentlich von der Bundesregierung, auch von der bayerischen Staatsregierung erwarte, dass sie diese Einschränkungen auch mit Zahlen begründet. Also wie verlaufen die Infektionszahlen? Ab welcher Schwelle der Verdopplungszahlen werden wir in eine Öffnungsphase gehen? Wie sieht es mit den Zahlen aus, der Reproduktionszahl, also wie viele Infizierte folgen auf einen Infizierten? Und da bin ich der Meinung, auch gestern ist die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten leider eine Antwort schuldig geblieben. Ich bin ganz gespannt, was jetzt heute im Bayerischen Ministerrat stattfinden wird. Wichtig ist mir aber, dass jetzt, wo zumindest laut RKI und anderen die Zahlen sich positiv entwickeln, wir auch in diese Öffnungsphase übergehen. Es ist richtig, dass jetzt die Geschäfte wieder nach und nach öffnen, dass auch die Schulen wieder eröffnet werden nach und nach. Denn es gibt ja eine ganze Reihe von anderen Auswirkungen dieses Lockdowns, die man betrachten muss. Und in dieser Gesamtgemengelage muss man diese Entscheidungen treffen. Aber nochmal auch abschließend ist mir wichtig zu betonen, die Grundrechte werden uns ja nicht vom Staat gegeben, sondern das sind die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger, die der Staat nur mit guter Begründung und auch nicht auf Dauer einschränken darf.
Da würde ich sagen, stimmen Sie auch mit der öffentlichen Meinung relativ überein. Hätten Sie sich denn andere Handlungen von der Bundesregierung gewünscht? Was hätten Sie denn persönlich anders gemacht?
Also ich hätte jetzt auf jeden Fall die Zeit des Lockdowns genutzt, um auch eine Strategiedebatte zuzulassen und auch über Szenarien zu sprechen, wie so eine Öffnung stattfindet. Ich finde es sehr bedauerlich, dass gestern zwar vereinbart worden ist, dass in allen Bundesländern ab dem 4. Mai auch die Schulen Schritt für Schritt geöffnet werden sollen. In Bayern scheint das ja erst ab dem 11.5. zu sein. Aber dass offensichtlich die Bundesminister keine Konzepte entwickelt haben in den letzten 4 Wochen. Also ich meine, dass die Schulen wieder geöffnet werden, das war ja absehbar. Die bleiben ja nicht für immer zu. Also hätte man doch in den Bundesministerien auch in der Zwischenzeit Konzepte entwickeln müssen. Jetzt will man das bis zum 27. April tun und dann am 29. April diskutieren, so die aktuelle Kenntnislage. Das finde ich einfach, ist nicht der Situation angemessen, dass man eben diese Einschränkungen vornimmt. Im Bildungsbereich ist es ja so, dass die Schere einfach aufgeht, noch stärker, natürlich auch an Gymnasien, aber noch viel stärker in anderen Schulformen wie der Mittelschule. Je nachdem, wie viel Zeit und auch Kraft die Eltern haben, mit ihren Kindern eben die Schulaufgaben durchzuführen. Entsprechend gut ist natürlich auch dann der Bildungsstand der Kinder. Und das kann natürlich keine Dauersituation sein. Und deshalb finde ich das sehr bedauerlich, dass da in den letzten Wochen offensichtlich nichts passiert ist.
Okay, vielen Dank für diese ehrliche Meinung. Sie haben ja gerade eben diese Pressekonferenz gestern schon kurz angesprochen. Da wurde ja die Verlängerung der Sicherheitsmaßnahmen verkündet. Denken Sie, das aktuell angesetzte Datum wird ausreichen?
Ja, ich glaube, das ist ja genau die Debatte, dass man das wirklich auch nach Fall entscheiden muss. Also wir müssen im Prinzip ja das ganze Jahr noch die Entwicklung der infizierten Zahlen beobachten. Steigen die wieder sprunghaft an, kann uns das auch passieren, dass wir nochmal im Verlauf des Jahres Einschränkungen vornehmen müssen, Verschärfungen vornehmen müssen. Und ich hätte mir gewünscht, dass das nicht als Schreckensszenario an die Wand gemalt wird, sondern dass den Bürgerinnen und Bürgern gesagt wird, dass das passieren kann. Denn das Wichtigste in der ganzen Diskussion ist ja, dass unser Gesundheitssystem handlungsfähig bleibt. Wir genügend Beatmungsgeräte als Beispiel haben für Schwersterkrankte. Und deshalb auch das Datum 4.5., das muss man jetzt anvisieren, aber da muss auch die Entwicklung der Zahlen, die wir jetzt erlebt haben, eben gleichbleibend sein. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass das am 4.5. dann jetzt auch gelingt. Ich meine, jetzt öffnen ja auch Geschäfte schon in den nächsten Tagen, die weniger als 800 Quadratmeter haben, zumindest in Deutschland. Ob das in Bayern auch so wird, werden wir heute Mittag hören. Und deshalb bin ich zuversichtlich mit dem 4.5. Aber nochmals muss jedem klar sein, dass das Virus am 5.5. nicht weg ist. Das Virus bleibt das ganze Jahr erhalten. Bevor wir keinen Impfstoff haben, können wir die Ausbreitung, der Ausbreitung nicht entgegenwirken. Und deshalb wird es weiterhin zu Einschränkungen kommen.
Wir bleiben gespannt, wie es weitergeht. Wir haben ja auch vorher in den vorherigen Fragen schon die öffentliche Meinung angesprochen. Halten Sie denn das Thema Corona für zu dominant in den Medien?
Naja, ich denke, die Corona-Krise wirkt ja wirklich in alle Lebensbereiche, privat, wirtschaftlich, gesundheitlich. Und deshalb ist es ja mehr als verständlich, dass da auch die Menschen einen hohen Informationsbedarf haben, darüber, wie die Entwicklung ist, darüber, wie die Entscheidungen ablaufen, darüber, wie sich das auswirkt. Also dafür habe ich schon sehr großes Verständnis. Und das sollte man jetzt auch nicht, denke ich, kritisieren. Wir müssen natürlich trotzdem aufpassen, dass jetzt andere Themen, wir hatten vorhin ja über den Brexit zum Beispiel gesprochen, oder auch andere Entwicklungen wie die Flüchtlingssituation, dass die nicht völlig sage ich mal, unter den Tisch fallen, sondern dass wir auch, und da sehe ich schon eine Verantwortung bei der Politik und auch bei den Medien, dass wir versuchen, trotz allem auf solche Themen wieder zunehmend in die öffentliche Aufmerksamkeit bringen. Denn natürlich sind auch das Themen, die weiterhin bearbeitet werden müssen. Ja, da hoffe ich dann auch nächste Sitzungswoche, dass wir im Deutschen Bundestag die ein oder andere Diskussion haben werden, die dafür sorgt, dass das nochmal, dass diese Themen wieder in den Fokus geraten.
Okay, nach diesen recht allgemeinen Fragen wenden wir uns doch nun Ihrem Fachgebiet der Wirtschaft zu. Welche Auswirkungen hat denn die Corona-Krise auf Deutschlands Wirtschaft?
Ja, wie gesagt, wir haben ja unter der, oder ich will es schon nochmal vorneweg schicken, weil es mir wichtig ist, dass da keine falschen Eindrücke entstehen. Das Wichtigste, auch in der Diskussion über die wirtschaftlichen Auswirkungen, ist, dass unser Gesundheitssystem handlungsfähig bleibt. Also alle Auswirkungen, Einschränkungen, die wir diskutieren, müssen sich dieser Maxime unterordnen, denn das schlimmste Szenario ist eins, wie wir es, wie gesagt, in Italien, Spanien oder jetzt in New York erleben. Das darf uns auf keinen Fall passieren. Trotzdem ist natürlich klar, wenn ich über so eine Einschränkung, über Lockdown, die Geschäfte zuschließe und damit praktisch den Umsatz von heute auf morgen im erheblichen Maße reduziere, beziehungsweise bei vielen ja auf null runterfahre, dass das erhebliche Auswirkungen hat. Es gibt ja verschiedene Gutachten zu dem Thema, wie stark der Einbruch sein wird. Wir werden auf jeden Fall einen stärkeren, deutlich stärkeren Wirtschaftseinbruch in diesem Jahr erleben, als das in der Finanz- und Wirtschaftskrise war. Wir haben einen Wirtschaftseinbruch im zweiten Quartal, das heißt ja, in dem wir uns aktuell befinden, April, Mai, Juni, von über 10% der Wirtschaftsleistung. Das ist wirklich gravierend und erheblich. Und das wird auch dazu führen, dass wir nicht nur dieses Jahr einen Wirtschaftseinbruch erleben. Da streiten die oder diskutieren, muss man besser sagen, ja die Fachleute noch zwischen, ob das -5% oder deutlich mehr sein wird. Auf jeden Fall werden wir starke Wohlstandsverluste erleben und da soll sich niemand was vormachen. Das wird auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Denn da mache ich mir durchaus sehr große Sorgen, nämlich dass die Bürgerinnen und Bürger, Bürgerinnen und Bürger den Eindruck haben über die starken Rettungspakete, die jetzt auf Bund und Länder auf den Weg gebracht worden sind, dass wir die Wirtschaftsleistung als Staat über mehrere Monate ersetzen können. Also mit Hilfsmitteln, ja. Das ist nicht möglich. Wir können nicht als Staat, sag ich mal, über mehrere Monate so wirtschaftliche Leistungen, wirtschaftliches Leben abwürgen und das über Staatsgelder ausgleichen. Das funktioniert nicht. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir, wenn es die Zahlen zulassen, möglichst schnell schrittweise eben Öffnungen durchführen.
Sie haben ja gerade eben schon gesagt, was nicht funktioniert. Haben Sie denn Vorstellungen für konkrete Maßnahmen zur Stärkung und Unterstützung, also Sachen, die funktionieren?
Also, wenn wir jetzt in die Öffnungsphase eintreten, werden wir erleben, dass erstmal wieder der Konsum natürlich anzieht. Die Leute werden natürlich wieder einkaufen gehen. Damit erleben wir automatisch einen gewissen Erholungseffekt auch bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Und dann müssen wir die sehr genau beobachten in der Politik, wie schnell sich der Rest der Wirtschaft, also vor allem die Industrieunternehmen, erholen von diesem Lockdown, wie schnell die Lieferketten wieder funktionieren, auch international die Verflechtungen, wie da die Entwicklung sein wird. Und im Zweifel müssen wir natürlich dann mit Konjunkturpaketen oder Steueranreizen nochmal nachsteuern. Da werbe ich nur dafür, dass wir jetzt die Situation beobachten, wie die Entwicklung in einzelnen Bereichen sein wird und dann entsprechend zum Beispiel mit vergünstigten Abschreibungsmöglichkeiten oder auch mit Nachfrageimpulsen dann agieren, je nachdem, wie die Lage sein wird. Also, wir sind auf jeden Fall handlungsfähig in Europa, das haben wir jetzt ja auch gezeigt, aber auch in Deutschland. Und das sollte man aber auch dann durchführen, wenn man klar sieht, wo die Probleme liegen werden, wo die gravierendsten Probleme sein werden. Wir haben ja vielleicht noch zum Abschluss mit diesem Wirtschaftsstabilitätsgesetz die Möglichkeit, auch nicht nur Unternehmen mit Krediten zu unterstützen, sondern dort auch als Anteilseigner, als Staat in einer Zwischenzeit einzusteigen, um so zu ermöglichen, dass diese Unternehmen eben nicht kaputt gehen, vom Markt verschwinden, sondern weiter existieren können. Und das ist ein sehr gutes und auch sehr wichtiges Kriseninstrument, das man auch intensiv einsetzen wird.
Okay, eine abschließende Frage habe ich dann noch. Denken Sie denn persönlich, Deutschland wäre nach dieser Corona-Krise vorbereitet für den Fall einer weiteren Pandemie?
Also da sprechen Sie was sehr Wichtiges an. Ich glaube, dass wir danach wirklich eine Lessons learn, also eine Bestandsaufnahme machen müssen, was alles gut und was alles nicht so gut funktioniert hat. Und ich sehe da eine ganze Reihe von wichtigen Anpassungsfragen. Um mal eine zu benennen, ist das Thema Schutzausrüstung. Es ist ja bisher nicht beantwortet, warum die Länder, die dafür zuständig sind, keine Reserve, Katastrophenbestände für Schutzausrüstung haben. Das muss man dringend. Das war einer der größten Probleme in dieser Krise. Und so gibt es viele Themen, die wir nachjustieren müssen, um auf eine erneute Krise vorbereitet zu sein. Insgesamt finde ich, dass wir zwar verhältnismäßig gut reagiert haben, aber dass wir schlecht vorbereitet waren auf diese Krise. Und das muss sich für die nächsten natürlich gravierend bessern, denn keiner weiß, welchen Verlauf die nächste Krise nimmt.
Okay, vielen Dank, Herr Klein, dass Sie sich unseren Fragen gestellt haben.